Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show.
Hallo und herzlich willkommen zur 58. Episode des Paperless Pioneers Podcast. Ich melde mich wieder aus dem Urlaub zurück und ich bin natürlich dann auch nicht alleine, denn 2 Wochen war Pause gewesen. Ich habe es ja vorher angekündigt, eine Art Digital Detox, und da haben Enrico und ich festgestellt, verdammt, wir haben den monatlichen Quertalk nicht vergessen, aber wir waren im Urlaub und dann war der eben nicht da. Und so haben wir uns jetzt dazu entschlossen, direkt zum Start des Monats August statt am Ende einfach mal direkt den Quertalk für 07 nachzuholen und den gleichzeitig mit 08 zu verbinden. Deswegen begrüß freundlich mit mir Enrico, schön, dass du da bist.
Hallo André, hallo lieber Zuhörer. Ja, ich freue mich auch, dass wir jetzt nochmal nachlegen können. Ja, eigentlich hatten wir uns ja vorgenommen, jeden Monat den Quertalk rauszuhauen. Da haben wir jetzt unsere Linie kurz gebrochen. Vielleicht können wir es wieder gut machen.
Ja, also was heißt gebrochen? Es war, ich habe ja angekündigt, dass ich nicht da bin, und uns ist ja dann eben aufgefallen im Gespräch, hey Mensch, wir haben da echt was vergessen. Also wir haben es tatsächlich vergessen. Ja, wir haben es vergessen. Komm, wir einigen uns drauf. Ja, wir waren im Urlaub, alles war weg. Wo wir auch schon beim ersten Thema waren, Digital Detox. Hast du sowas schon mal gemacht?
Digital Detox? Klingt, ja. Wenn ich das sage, klingt es so, als hätte ich getrunken. Ich habe gar nicht getrunken. Aber Digital Detox kommt mir so schwer über die Zunge. Ich habe tatsächlich Digital Detox jeden Tag für 3 bis 5 Stunden.
Okay.
Wenn mein Kopf aufs Kissen fällt, bis ich aufstehe.
Ach so, also du meinst dann, wenn der Körper sich erholt und schläft, höchstwahrscheinlich.
Genau.
Ne? Ja, ich hatte mit meiner Frau abgesprochen, damit man mal trotzdem, was drumherum kommt, mal so zur Ruhe kommt. Die Frau im Hause, du kennst es selber, ist ja auch, wenn man es richtig angestellt hat, immer so ein bisschen die gute Seele. Und die hat mir ganz klar gesagt, pass auf, Schatz, wenn wir in den Urlaub gehen, dann ist Handy aus, alles aus. Machen wir nicht, tun wir nicht. Familie, Kinder, Energie tanken. Finde ich eine super Sache. Die erste interessante Sache war schon, ich bin mit dem Handy-Navi dahin gefahren. Mhm. Ja? Ja, aber das war nicht schlimm. Ich habe die App Waze benutzt. Die war echt klasse. Das war besser als das TomTom-Navi. Und durch das EU-Abkommen, hier, ich glaube, seit Ende Juni oder Anfang Juli war das doch, ist ja die Datenflat auch in der EU. Ja, also das war sehr, sehr schön, und die App kannte ich vorher auch nicht, die habe ich in Estland kennengelernt. Die sagt einem echt, wo jeder Blitzer steht, weil das so ein bisschen auf Community-Meldung basiert, ne? Hm. Da kannst du direkt in der App mit 3 Klicks melden, hier ist ein Stau, da steht ein Blitzer, hier ist ein Unfall. Und und dann sagt er dir, in 200 Metern ist eine Gefahrenstelle gemeldet, und dann kannst du das entweder bestätigen oder einfach ignorieren. Ne? Ich meine, man soll natürlich bei einer Gefahrenstelle jetzt nicht das Häkchen machen, ja, hier ist wirklich eine Gefahrenstelle, logischerweise. Aber nun ja, wir sind damit besser durchgekommen, weil auch wirklich Staumeldungen so super zu umfahren waren. Mein Schwiegervater, der nicht weit entfernt mit meiner Schwiegermutter und den Kindern war, der hatte sein Auto-Navi benutzt, und der hat tatsächlich länger gebraucht.
Ja, das war mal gut.
Also kann ich nur wärmstens empfehlen.
Schöne neue Welt.
Aber ich bin ein bisschen abgeschwiffen, es ging ja eigentlich um den Digital Detox, und ich habe da echt Schwierigkeiten gehabt. Es hat die ersten Tage echt gut funktioniert. Ich meine jetzt nicht so ein Schwierigkeit, was Sucht betrifft, sondern so, du hast Urlaub, du willst Fotos machen. Was nimmst du dann?
Weiß ich nicht, die alte Pentax-Kamera mit Film, in deinem Fall.
Ich habe so eine Casio X-Slim haben wir hier noch irgendwo gehabt. Aber nein, natürlich, du nimmst dein Smartphone, weil es natürlich da ist. Und ich hatte es auch immer in der Tasche oder meine Frau in der Nähe, wenn mal notvoll war, damit man den Rettungsdienst rufen kann. Aber was ich gemacht habe, ich hatte echt alle Notifikationen ausgeschaltet. Ja, aber was mich dann doch gestört hat, waren die Kennzeichensymbole. Und das ging dann aber auch noch alles gut. Wir haben uns geeinigt, nur Fotos machen. Ja, ist ja wie wenn man so mit einer Diät anfängt. Aber dann ist was passiert, Enrico.
Ja, hau rein.
Ich habe Geburtstag gehabt.
Oh ja.
Für den Tag war das Digital Detox natürlich aufgehoben, weil alle ja per WhatsApp geschrieben hatten, ja, und oder per E-Mail oder auch angerufen haben oder per Facebook gratuliert haben. Da bin ich natürlich respektvoll, habe ich mich dann da bedankt. Ja, und dann war ich doch tatsächlich am nächsten Tag schon wieder in der Schleife drin.
Ah, da rappelt's im Karton, ne?
Da genau. Kommst du nicht wieder raus. Also ich fand das echt schwierig. Ja, dann habe ich mit meiner Frau noch mal eine abendliche Diskussion mit einer Flasche Rotwein gehabt. Und weil das ist ein Interessantes ist, für meine Frau ist das so, sobald das Handy in der Hand ist, sieht es aus wie Arbeit. Aber dass ich dann vielleicht meinem Vater schreibe, wir sind gut angekommen mit den Kindern, ja, das sieht sie ja nicht. Das ist dann, es ist manchmal ein schwieriges Thema. Lieber Zuhörer, ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Art Digital Detox oder so eine richtige Fastenkur gemacht hast und nicht an die technischen Endgeräte und ins Internet gegangen bist. Mich würden mal so deine Erfahrungen diesbezüglich interessieren. Also ich muss echt zugeben, ich hatte nur einen halben. Echt nur so einen halben Digital Detox.
Ja, der Merlin, der hat ja da auch schon drüber geschrieben. Diese Digital Detox, ich krieg das nicht über die Zunge, ne? Digitale Entgiftung.
Und du bist doch der mit Angezinkt.
Ich befriedige jetzt einfach mal mit meinem Mund unsere Zuhörer. Bitte nicht falsch verstehen. Oh. Und benutze einfach die digitale Entgiftung. Ja, Digital Detox. Ich fühle mich, als hätte ich 7 Bier getrunken. Geh nicht. Pass auf. Also digitale Entgiftung. Ich habe diese Diskussion auch recht häufig. Ja? Und ich bin eigentlich ganz froh, dass du und ich auf der gleichen Seite sind. Nämlich, du sagtest eben, wenn du das Telefon in der Hand hast, dann sieht's für deine Frau aus, als würdest du arbeiten.
Ja.
Hat also grundlegend erstmal verstanden, dass du mit deinen digitalen Geräten nicht den ganzen Tag Candy Crush spielst oder Pop the Bubble oder irgendwelche Clash of Clans Geschichten, sondern dass es ein Arbeitsgerät für dich ist.
Ja, richtig.
Ist bei mir daheim genau das gleiche Ding. Ja, ich komme hier aus dem Büro nach Hause. Da habe ich eine halbe Stunde Podcast drin. Ja, also auch da ist das Telefon nicht aus. Ja, da habe ich einen Podcast drin, eine halbe Stunde, Viertelstunde, je nachdem, ob ich mit dem Auto bin oder ob ich mit der Bahn fahre oder ob ich mal laufe. Dann habe ich eine Dreiviertelstunde und komme daheim an. Und so für eine halbe Stunde hocke ich mich hin und wir können reden und die Emma ist dann natürlich so, wie kleine Mädchen so sind, ne, ha, papa, Riesentovabo, eine halbe Stunde, weil man sich eh am Tag nur 2-3 Stunden sieht. Dann ist natürlich dadurch, dass wir gerade das neue Startup haben, noch ganz, ganz viel Zeug offen geblieben, ja, am Tag, wo man halt nochmal nachgucken muss. Und was wir halt aktuell machen, ist, wir haben unsere Finger ziemlich tief in im Amazon FBA Online Arbitrage drin. Das heißt, wir sind die ganze Zeit mit China am Schreiben, suchen Produkte.
Übersetz mal kurz, Amazon FBA Arbitrage.
Ich dachte, ich hätte meine Deutschschuldigkeit heute getan. Okay, also dieses Online-Arbitrage. Arbitrage ist ein Begriff, der kommt eigentlich aus der Finanzwirtschaft. Und das heißt, wenn du Forex machst, also Foreign Exchange, Fremdwährungswechsel machst, ja, also du hast einen günstigen Euro und einen stärkeren Dollar, dann guckst du auf die Kurse. Das heißt, du kaufst heute den günstigen Euro, wenn der Euro morgen steigt, dann verkaufst du dein Euro natürlich wieder und machst einen Gewinn. Das gleiche geht mit Produkten. Heißt, ich kann Produkte, gab es einen riesen Ausverkauf jetzt hier bei uns, ich mache mal ein einfaches Beispiel, im großen Supermarkt mit dem K, also im großen Supermarkt mit dem roten K, gab es einen Ausverkauf von Spielwaren. Ja. Ja. So, und da gab es solche kleinen Eier, die packst du in ein Glas mit Wasser, dann schlüpfen da Dinosaurier raus. Wurde dort verkauft für 29 Cent. Ja. Wir waren am Wochenende bei der großen Drogeriehandlung mit dem orangenen M. Da gab es dieses Spielzeug noch gar nicht. 2 Tage, nachdem der große Supermarkt mit K diese Aktion hatte, diese Spielzeuge für 29 Cent das Stück zu verkaufen, lagen die gleichen Spielzeuge beim großen Drogeriehändler mit dem schwarzen M und dem orangenen Grund für 1,99 Euro. im Regal und waren als Sonderangebot deklariert. Das ist Arbitrage. Ja, das heißt, du kaufst etwas sehr günstig ein und verkaufst es dann zu einer Gewinnmarge. In dem Fall
scheiße ja, teuer.
In dem Fall halt gut 800%. Und das Gleiche kannst du im Internet machen.
Sag, was bei, Gewinn bringt, ja.
Bei Amazon. Ja, also Amazon hat dieses FBA, Fulfillment by Amazon, heißt Amazon lagert, versendet und wickelt die Zahlungen ab. So dass du halt keine Leute für diese Sachen einstellen musst. Ja, so ein Artikel, den du für 10 Euro verkaufst, da gibst du, glaube ich, an Amazon so um die 2-3 Euro. Also die nehmen ordentlich Geld dafür, ist aber immer noch günstiger, als wenn du dir 3 Angestellte holst, wo du Lohnnebenkosten hast, dich darauf verlassen musst, dass die nicht krank werden und so weiter und so fort. Ja, also eine bequeme Geschichte. Amazon, der Riesenmarktplatz. Ich habe jetzt vorgestern einen Artikel gelesen darüber, dass Amazon Google tatsächlich abgelöst hat als Suchmaschine für Produkte. Ja, Amazon ist weltweit die Suchmaschine für Produkte. Ja, einfach weil es einfach ist. Ich mache die Amazon-App auf, das Fotofenster auf, fotografiere ein Produkt und kriege das Produkt mit Preislisting. Ja, und kann dann auswählen, ob ich Prime, ob ich das Ding morgen haben will oder ob ich das Ding halt irgendwie in 2-3 Tagen haben will. Also Amazon ist da natürlich der große Spieler aktuell, was Produkte angeht. Und jetzt hast du halt die Möglichkeit. Online-Shops machen nicht wirklich Sinn, wenn du eine neue Marke bist, ja, sondern dann macht's halt Sinn, sich in den größten Marktplatz reinzusetzen und mit einer Brand, also mit einer Marke, gut zu positionieren. Und das ist eben das, wo wir gerade dran arbeiten, dass wir mit verschiedenen Produktmarken bestimmte Nischen besetzen und da eben unsere Finger ganz tief auch im Alibaba drin haben. Alibaba, der größte asiatische Amazon-Klon.
Ist
ja
bekannt.
Also da natürlich auch weitaus mehr Umsätze als Amazon tatsächlich. Und da ist es halt interessant. Da kaufst du Produkte ein T-Shirt habe ich heute geguckt für 0,08 Euro. Bedruckst du und verkaufst du hier für 20 Euro. Da ist eine ordentliche Gewinnmarge drin, wenn du ein T-Shirt-Business machen willst. Also jeder, der
musst
bei uns
du, in den Papers... Musst du dann nicht auch ein... Musst du dann nicht auch einen in entsprechender Landessprache sprechenden Zwischenhändler haben?
Tatsächlich nicht. Also ich habe, ich schreibe generell nur mit Herstellern. Die Hersteller schreiben sehr gutes Englisch tatsächlich. Ja, es ist da, ab und an hat man so ein kleines Missverständnis, aber die Chinesen sind halt super freundlich und die wollen Geschäfte machen. Und wenn ich missverstanden werde, dann schreibe ich halt, ich glaube, sie haben mich missverstanden, ich meinte XY und dann kriegt man das schon auf die Reihe. Also es ist nicht so problematisch. Du musst halt nicht Chinesisch können, um in China Geschäfte zu machen, weil die natürlich auch Leute bevorzugt in ihre Unternehmen einstellen, gerade wenn es um den Handel geht, die Zielsprachen sprechen. Ja? Ich habe jetzt noch niemanden getroffen, der Deutsch spricht, unmöglich ist aber auch nicht. Wo ich eigentlich hin wollte, André?
Das Interessante ist, ja, warte, aber das Interessante ist ja nicht schlimm. Ich finde das sehr interessant, dass ja du das alles papierlos abwickeln kannst.
Ja, absolut. Also außer das ist halt du bekommst mein Telefon, ne? Ist das Ding, was ich in der Hand habe.
Außer du bekommst jetzt halt irgendeine Probe vom Hersteller natürlich nach Hause. Ja, aber du kannst doch da, also sagen wir, einen großen Teil der Administration völlig papierlos über die Schnittstelle Amazon, Alibaba abwickeln, bis es zum eigentlichen Produkt geht. Weil du kriegst ja nicht mal das Produkt nach Hause und verschickst es dann da, kaufst 1000 Einheiten und verschickst dann die Hundeleien von zu Hause, sondern eben, du lässt die eben über diesen Komplettservice von Amazon verarbeiten.
Ja, genau. Also wie es am Ende läuft, ist halt, ich kommuniziere mit dem Hersteller, sage dem Hersteller, wie ich mein Produkt abgeändert haben möchte, so dass es für mich und meinen Markt passt. Ja, also meine T-Shirts sollen einen bestimmten Aufdruck haben zum Beispiel, damit ich das nicht hier machen muss. Ja, ich habe da, du kennst ja so den ein oder anderen T-Shirt-Bedruckdienst im Internet in Deutschland. Da kommst du für ein T-Shirt in Größe S mit einem einfachen Frontdruck, eine Farbe, gut und gerne auf 17,84 Euro. So.
Zuzüglich Versand.
Zuzüglich Versand und jetzt nimmst du das über China, ja, und gehst daher und bezahlst für das T-Shirt mit Druck so zwischen 12 Cent und 1,50 Euro. Also da gibt's halt die verschiedensten Qualitäten, die verschiedensten Standards, da kann man sich Samples zuschicken lassen, ja. und wählt dann halt aus, bevor man darüber fliegt und dann jede Fabrik abtingelt, lässt man sich die Samples zuschicken, guckt sich das an und manchmal hilft es dann halt auch irgendwie ein bisschen, ich sag jetzt bewusst ein höherpreisiges Produkt beim Hersteller zu kaufen, als dann auf die ganz günstige Schiene zu geben. Und dann hast du natürlich die Sache, dass du da als Großhändler auftrittst, das heißt, du kaufst dann eine Marge von 1000, 2000 T-Shirts, gleiche Farbe, gleiche Größe, und muss dann halt natürlich vorinvestieren, aber wenn du halt überlegst, du kaufst ein T-Shirt für 1 Euro und vertackst es hier für 15, dann hast du 14 Euro Reingewinn. So.
Ja.
Und
nicht
und
ganz,
der ganze Krimskrams, der geht ja außen drum. Ne? Wir reden ja hier nicht über Steuern als Unternehmer, ne?
Ja, aber unabhängig davon, ich unterbreche dich mal, ich weiß, das ist ein wahnsinnig interessantes Thema. Ich hatte mich da lange mit Bastian Barami drüber unterhalten, der da ja FBA-Experte ist.
Ja.
Und ich finde das Thema unheimlich spannend, vor allen Dingen, weil man es auch so gut wie papierlos abwickeln kann. Ja. Aber bevor wir jetzt eine Paperless Amazon FBA Arbitrage-Folge machen, ja, lieber Zuhörer, du merkst, wenn Enrico und ich sprechen, ja, dann kann man da schon mal von Höcksken auf Stöcksken kommen. Könnte aber ich fand das Thema... Genau, deswegen heißt es ja auch so. Aber es ist eben ein interessantes Thema, definitiv, Amazon FBA.
Also wo ich mit meinem Exkurs eigentlich hin wollte, André, ist folgende Sache, dass halt bestimmte Anfragen reinkommen und du Geschäftspartner nicht warten lässt. Und gerade wenn sie in anderen Zeitzonen sind, dann ist es für die halt wertvolle Arbeitszeit, ja, wertvolle Tageszeit.
Klar.
Heißt, ich hock dann halt dort um 9.30 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr mit meinem Telefon und schreibe mit den Herstellern. Das sind natürlich Phasen, aber die sind intensiv und die führen dazu, dass in der Familie natürlich wenig Zeit miteinander verbracht werden kann, wo ich mir dann sehr, sehr häufig anhören muss, so, ja, ist ja schön, dass du alles papierlos machst, ist ja schön, dass du arbeitest. Ich weiß, du bist aktuell der Einzige, der uns hier ernähren kann, bald vierköpfig und das Schöne ist halt, dass die Lena das absolut versteht. Ja? Nichtsdestotrotz weiß ich, dass dieses ständig digital erreichbar sein eine extreme Belastung ist. Also gerade so in der Familie, wenn du das auf eine lange Zeit durchziehst, dann machst du dir unglaubliche Probleme. Heißt, ich muss dann halt zweimal in der Woche tatsächlich dieses Telefon wirklich nur zum Fotos machen benutzen. Und das sind bei mir Samstag, Sonntag. Ja, ich bin mit der Emma unterwegs. Wenn ich mit der Emma unterwegs bin, dann sind wir meist alleine. Die Lena macht mit ihrer Mama irgendwie Wochenende und ich habe halt Papa-Tochter-Zeit. Und die Emma liebt Instagram, die liebt Fotos und Videos machen. Heißt, zu dem Zweck, dass wir halt irgendwie so das Hobby leben können, dass wir uns schöne Erinnerungen schaffen können, ist es völlig in Ordnung, wenn die Internetverbindung da ist.
Ja, allerdings klar.
Sind da alle anderen Notifikationen aus und das Telefon ist immer im Mondmodus und die einzige, die uns erreichen kann, ist die Lena. Ja, das heißt, ich habe viel von dieser digitalen Entgiftung gehört. Das Ding ist, ich empfinde digital nicht als Gift. Es ist für mich eine Erleichterung, die hilft mir, Erinnerungen festzuhalten, Geschäfte zu machen. Die Frage ist immer, hast du es im Griff, Arbeit und Privat dann zu trennen, wenn du es wirklich trennen musst, ja, und trennen solltest,
bevor du dir selber dein Leben schwer machst. Ja, das sieht ja keiner, das ist ja das Problem. Sieht ja keiner, ob du jetzt deiner Mutter schreibst oder ob du jetzt dem Chinamann schreibst, ja? Ja. Dann ist es ja eben das Problem. Aber ich bin da völlig bei dir. Es ist eine teilweise auch, ja, ich schwenk mal noch ein bisschen um, bleibe aber im Thema. Ich hatte in der Episode 57 relativ am Ende angemarkert, dass ich es wie Pötten hasse, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und ich bin mitten im Gespräch und dann nimmt er sein Handy und checkt seine E-Mails, seinen Facebook-Status oder geht womöglich dann noch ans Telefon. Stell dir vor, du und ich, wir treffen uns zum Essen. Jetzt mal, wir haben uns länger nicht gesehen als Beispiel. Und dann liegt mein Handy verkehrt herum, meistens auf Vibration oder im Nachtmodus, auch auf dem Tisch. Weil wenn meine Frau, wenn mit den Kindern oder der Kindergarten anruft, irgendwas ist passiert, dann kommen die auch durch diesen Nicht-Stören-Modus durch.
Ja.
Ja, aber alles andere interessiert mich dann für die Stunde nicht, während wir essen, weil ich dir meine volle Aufmerksamkeit schenke. Ich habe es in letzter Zeit zu oft erlebt, deswegen war ich da auch in der letzten Episode etwas angefressen. Ja, dass wenn ich mich mit jemandem unterhalte, wir haben eine Stunde Zeit, dass da noch 15 Minuten diskutiert wird am Telefon, nicht mal über berufliche oder Notfälle, sondern über Scheiße, Entschuldigung, wenn ich das so sage, wo ich dann sage, hör mal, dann brauche ich auch mit dir keinen Kaffee trinken gehen, ne? Und das wird ganz häufig auch unterschätzt. Man sitzt zusammen in einer großen Ruppe und irgendeiner hängt immer am Handy. Mhm. Deswegen habe ich zum Beispiel hier bei uns die Regel hier zu Hause, auch für andere. Ja, wenn wir hier bei uns am Küchentisch sitzen, dann liegen alle Handys woanders. Ja? Und ja, weil ich habe festgestellt, du kannst dich auch mit Familie und Freunden, ich beziehe da alle mit ein, nicht unterhalten. Weil irgendwer sagt, sitzt neben dir und liked einen Facebook-Status von jemand anders. Ja? Ich war ja selber eine ganze Zeit lang so. Ja? Also ich bin da nicht unschuldig. Aber ich bin zumindest, sag ich mal, aufgewacht. Und ich finde das sehr interessant, wie andere darüber denken, wenn man sie dann nämlich anspricht. Ja, warum? Ich habe doch gar nichts gemacht. Doch. Ich habe dir was erzählt und du hast sicherlich die letzten 5 Minuten nicht mitgekriegt, was ich dir erzählt habe. Ja, ja, doch, das und das und was habe ich in der Mitte gesagt? Ja, dann gib mir mal dein Telefon.
Ja,
dann
keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Ja, ist natürlich, gehen wir mal weg davon.
Eine interessante Situation, wenn man sich miteinander verabredet, empfinde ich das total respektlos, daher zu gehen und dann irgendwie mich um mein Social Media Kram zu kümmern, wenn ich eigentlich meine Beziehung zu dir in dem Moment innerhalb von 1 Stunde, 2 Stunden stärken könnte und das verpasse und durch mein Verhalten diese Beziehung, die man aber zwischenmenschlich hat, ne, diesen ja, hohen genau. Wert absolut entwertet und möglicherweise auch kaputt macht, weil wer hat da Bock drauf, sich noch 2-3 Mal mit so einer Person zu treffen? Das ist genauso wie niemand von uns Bock hat, sich mit den Freunden in Anführungsstrichen zu treffen, die sich immer nur dann melden, wenn sie irgendein scheiß Beziehungsproblem haben oder wenn die Kohle knapp ist oder wenn die Karre kaputt ist und sie gerade irgendmal eins deiner Assets brauchen, ja, oder dein Rad oder einfach irgendeine Schulter, wo sie sich ausheulen können. Das ist genau der gleiche Mist, ja. So Leute kennt jeder, der zuhört. Jeder, der irgendwie mit mehr als 4 Leuten Kontakt hat, kennt genau diese eine Person, die sich immer nur dann meldet, wenn bei ihr irgendwie die Kacke am Dampfen ist. Ja? Und ansonsten halt.
Da gibt's sogar einen Begriff für. Hast du schon mal Smombie gehört?
Smombie?
Smartphone-Zombie.
Smartphone-Zombie. Smartphone-Zombie. Ja? Der kommt wahrscheinlich aus der Altersklasse 13 bis 16, oder?
Ich weiß nicht. Ich habe es im Internet aufgeschnappt. Ich habe es nicht erfunden. Aber ich erinnere mich da, ich war mit unserem Buddy Gordon Schönwölder, war ich essen gewesen. Und dann kam auch noch der Benjamin Fleur dazu. Spontan haben wir uns zum Mittag getroffen, erst auf dem Café. Und meine Frau hatte mir etwas geschrieben. Und ich hatte dann, ich erinnere mich noch dran, zum Gordon gesagt, hör mal Gordon und Benjamin, stört euch das kurz, wenn ich meiner Frau mal eben antworte? Die hat eine wichtige Frage. Und dann gucken die mich beide an wie ein Pferd. Ja, klar. Ja, ist doch deine Frau. Ja, weiß ich. Ja, aber wir unterhalten uns ja gerade, ne? Und ja, vielleicht bin ich da auch in dem Bereich etwas ja, speziell, aber naja, gut. Lassen wir es so mal dahingestellt. Lieber Zuhörer, wir haben ja heute wieder im Quertalk einige Themen. Ich würde mich mal freuen, wenn du mir mal berichtest, wie du das mit dieser Smombie-Geschichte siehst, ja, und was dir da so wirklich auf den Zeiger geht.
Smombie, oder kennst du einen? Gib uns da mal Feedback.
Genau, bitte, bitte, bitte. Und worüber ich noch einmal mit dir sprechen möchte, ist Amazon Kindle, sagt dir das was?
Total.
Nutzt du das? Hast du ein Kindle?
Also ich benutze die Kindle-App und wir haben den Kindle bei der Schwiegermama zu Hause deponiert, damit die auch mal wieder liest.
Okay, also ich muss gestehen, ich hatte die Bücher, die ich lese, die gab es nie bei Kindle. Da konnte man immer nur anklicken, hier bitte sage dem Verleger, dass du dein Buch gerne digital haben möchtest. Ja, also wenn ich das, was mich interessiert, lesen wollte, musste ich es auf Papier bestellen. Habe ich aber auch kein Problem mit. Lars Wobach würde jetzt wahrscheinlich wieder sagen, man muss sich selbst auch manchmal eine Insel bauen oder seinen Mitarbeitern. Und da stehe ich auch zu. Mhm. Und jetzt habe ich tatsächlich mit in den Urlaub ein Buch genommen, was nach 10 Seiten durchgelesen war. Habe ich mir nur gedacht, Nüninghoff, du Vollhorst. Ja.
Was ist ja, denn also, die Bedienungsanleitung deiner Mikrowelle?
Nein, es war ein 400 Seiten Taschenbuch, irgendwie für 9 Euro. Okay. Und ich hatte aber den Lesezeichen relativ in der Mitte. und dachte, ach, da hast du ja noch genug zu lesen, das schaffst du eh nicht. Und hab dann beim Lesen festgestellt, das kennst du doch, das hast du doch schon mal alles irgendwie gelesen. Ja, jetzt wird's peinlich, jetzt weißt du, wie oft ich da lese. Und naja, dann bin ich hingegangen und hab mir ein Amazon Kindle, die App, aufs iPhone runtergeladen und hab mir dann da gleich das erste Buch, Amazon kennt mich ja in- und auswendig, was so dem Thema nahe war, angezeigt, und dann wurden mir die zukünftigen Bücher, die jetzt rauskommen, zu meiner Buchreihe angezeigt. Und ich denke, verdammt. Ja, okay. Gut, dann habe ich so das erste Buch gelesen. Ich denke, ja, am Smartphone lesen ist jetzt so die eine Sache und die Sonne blendet und dann hast du das Scheißding in der Hand. Dann kriegst du wieder Ärger mit deiner Frau, weil die nachher denkt, du schreibst irgendeine berufliche E-Mail. Aber ich habe bei meinem Test festgestellt, ich weiß nicht, ob du das kennst, man liest Bücher und manchmal sind da Wörter drin, die kennt man nicht. Ja, ich markiere mir dann die Seite immer, ich habe die eingeknickt und habe dann irgendwie einen Tag später das Wort gegoogelt. Ja, okay. Weil man möchte ja auch was dazulernen. Kennst du das?
Ja, mit dem Kindle passiert dir das nicht.
Nee, weil das kannte ich nämlich auch nicht. Ich habe das markiert und dann kam hier unten Wörterbuch und Wikipedia. Genau. Oh, genau. Ja. Geil.
Das ist eine unglaublich gute Funktion. Ich habe das genauso ja, immer gemacht, früher irgendwie Wort markieren, dann auf Google Translate und dann rüber kopieren und dann einmal nachschauen. Dann verstehst du zwar das Wort, aber den Zusammenhang in der Gruppe noch nicht. Dann nimmst du die Gruppe und übersetzt den ganzen Mist wieder. Und bei Amazon ist total irre. Du markierst das Ding, der übersetzt dir das in jede Sprache, wo du es haben möchtest. Der holt dir die Definition. Das ist eine schöne Sache, ja? Auf jeden Fall. Wusstest du, dass die Bücher, die du dort drauf hast zum Lesen, tatsächlich dir auch vorgelesen werden können, wenn es bei Amazon das korrespondierende Audiobuch dazu gibt und du entweder Buch oder Audiobuch zu einem extremen Rabattpreis dazu bekommst?
Nee, das ist mir auch neu. Ich bin relativ frisch in der Kindle-Welt, muss ich gestehen.
Also ich habe jetzt im Frühjahr hatte ich einen Kurs zum Thema James Bond und der Kalte Krieg. Und da hieß es dann so, ja, lest mal diese, ich meine, James Bond sind dünne Bücher, ja, also sagen wir da nicht, aber ich bin halt so ein lesefauler Typ. Und seit ich aus der Schule raus bin, habe ich Bücher eigentlich, also ich habe ein Buch gelesen und sonst immer nur gehört.
Oh, jetzt fehlt eigentlich die Musik. Da. Also, er hat ein Buch, sagt der Schule. Lieber Zuhörer, bitte helft Enrico.
Also, nein, ich hab tatsächlich, ist es bei mir so, ich bin der absolute Hörbuch-Fan. Und alles, was ich in die Ohren bekommen kann, nehme ich da auch auf. Und da bin ich ganz gerne bereit, Geld für auszugeben. Ja. Das mit dem Lesen ist ja, mir... Ja,
wie
mir
bei halt Blinklist, so, finde ich auch
klasse. Ist mir halt so eine Sache, das dauert mir jetzt viel zu lange, ja, mich da hinzusetzen. Und ich habe da die Geduld nicht für, irgendwo rumzusitzen und nichts tun zu können. Ich meine, so ein Hörbuch höre ich halt, während ich Auto fahre, während ich durch den Wald laufe, während ich irgendwas machen kann. Ja, da ist mein Körper irgendwie immer, wenn ich eine halbe Stunde sitze, um ein Buch zu lesen, sagt er mir so, mach jetzt mal irgendwas, ja, steh mal auf, beweg dich mal. Ja. Und deshalb habe ich tatsächlich seit 2001, also jetzt 16 Jahre, ein Buch gelesen. Ein einziges physisches Buch. Und den Rest nur gehört. Ja, immer nur gehört. Und was halt gut ist, ich lerne halt übers Hören extrem gut. Ja, Video ist für mich halt, bevor ich mir Harry Potter durchlese, höre ich mir Harry Potter an. Wenn ich Zeit habe, gucke ich die mir an. Aber Hören ist tatsächlich meine Präferenz, weil zum Schauen muss ich dann auch wieder anderthalb Stunden, zwei Stunden, drei Stunden irgendwo still sitzen. Und da sagt mein Körper so, nee, lass mal. Beweg dich mal. Ja, also diese Audiobuch-Geschichte hilft insofern, wenn du halt dein Buch liest, ja, also gibt ja die Leute, die lesen und nehmen das besser auf. Und du willst unbedingt die nächste Passage haben, musst aber gerade irgendwas machen. Dann kannst du in dem Buch auf Vorlesen drücken und das Audiobuch liest dann genau an der Stelle, wo du gerade bist, ja, fängt das Audiobuch an zu lesen. Das ist eine großartige Nummer. Das ist echt, echt geile Geschichte, was Amazon da mit der Kindle-App auf die Telefone bringt. Übrigens bezahlt uns Amazon.
Mein Schwiegervater hat so ein Ding. Jetzt habe ich mir das mal näher nochmal angeschaut und habe gefragt, sagte, ja, irgendwie 80, 100 Euro. Da sage ich, nee, mal, da kriege ich ja einen Haufen Bücher für, ganz ehrlich, ne? Und war ich dann irgendwie zu, was sagt man, wenn man zu geizig ist? ich weiß nicht, da gibt's so ein Wort für, meine Schwägerin sagt das immer, naja, war ich zu schnorrig für, genau, irgendwie so was war das.
Knauserig.
Plötzlich, knauserig. Aber ich habe ja mit der Kindle-App gelesen und dann kam plötzlich die Amazon Prime Days.
Oh yeah, baby.
Ja, oh yeah, baby. Und ich denke, das kann doch nicht sein. Ich habe mich einen Tag davor mit meinem Schwiegervater unterhalten. Einen Tag später kriege ich eine E-Mail von Amazon Prime Day, hier Kindle, hier refurbished. Ja, mit einem Jahr Garantie, keine Gebrauchsspuren, wie sie das auch immer gemacht haben, für einen Spottpreis. Da hat der Kindle Paperwhite 3, also die 3 Version ist das, der hat 4 GB, ich musste mich da auch ein bisschen einlesen, hat dann tatsächlich anstatt hier 119 Euro, 120, pin mich nicht fest, irgendwie nur 49 Euro gekostet. Hm. Noch eine Hülle für 10 Euro dabei. Aber da habe ich gedacht, super, das machst du jetzt, ja. Hab mir das Ding bestellt, ja, wenn Scheibenkleister, dann Scheibenkleister mit Juwelen. Ich darf nicht mehr so viel Scheiße sagen. Ups, jetzt habe ich es wieder gesagt. Ich habe eine total tolle iTunes-Rezension bekommen. Nein, ernsthaft, da hat einer geschrieben, dass er gerne den Podcast mit seinen Kindern hört. Und dass ich ihm seine Erziehung versaue, wenn ich immer die Schimpfwörter benutze. Und das möchte ich respektieren, weil ich habe ja selber welche. Aber ab und zu rutscht es auch mal raus.
Ja, das ist natürlich nicht so leicht.
Naja, auf. Aber weißt du,
ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause abgeht, André. Ich weiß, wie es bei mir ist. Ich möchte natürlich auch ganz, ganz gerne, gerade wenn die Zuhörer uns schreiben, ich höre das mit meiner Familie. Also Dankeschön, Riesenrespekt für uns. Also eine richtig, richtig schöne Sache, wenn da die Familie zuhört. Da müssen wir natürlich auch mal schauen, dass wir unser Mundwerk etwas zügeln. Ja. Weil wenn ich meiner Tochter aktuell so zuhöre mit ihren 5,5 Jahren, was die da teilweise vom Stapel lässt, frage ich mich, wo die das her hat. Ja, die Lena guckt mich dann immer an mit dem Blick von dir.
Ja, von dir, Vater, von dir. Aber weißt du, was ich am spookigsten fand? Also, dass die Dinger toll sind, dass man auch mit der dicksten Sonneneinstrahlung besser lesen kann als mit dem Smartphone oder iPad, ist auch gesetzt, darum geht's gar nicht. Aber weißt du, was ich total spooky fand?
Hau rein, erzähl.
Ich krieg das Ding geschickt. Ich packe es aus dieser Refurbished-Verpackung raus, mache es an und es sagt, hallo, André Nünninghoff. Warum? Refurbished? Das ist doch schon mal zurückgeschickt worden und instand gesetzt worden. Wieso sagt das Ding, hallo, André Nünninghoff? Es hat sich mit meinem WLAN verbunden und ich hatte nicht mal irgendein Passwort für irgendwas eingegeben. Nicht für meinen Amazon-Account, für gar nichts. Und schon hatte ich das Buch, was ich im Urlaub angefangen habe zu lesen, da drauf. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich so spooky. Da habe ich bei Amazon angerufen und habe mich mit der Technik verbinden lassen. Und weißt du, was der Typ, echt eine coole Sau, Thomas, schöne Grüße, falls du meinen Podcast hören solltest, zu mir gesagt hat, haben Sie ein Echo Dot? Sage ich, ja. Ja, er guckte nach, ja. Den haben Sie mit Ihrem WLAN verbunden? Ich so, ja. Dann haben Sie zugestimmt, dass Ihr WLAN-Passwort auf den Servern gespeichert wird.
Okay.
Alle Geräte, Kindle, Fire TV, whatever Amazon da rausbringt, kann so automatisch und ganz kundenfreundlich, ganz einfach verbunden werden. Und die Geräte werden, bevor sie zum Kunden geschickt wird, einmal anhand dieser, wie beim Handy mit dieser E-Mail oder Seriennummer, auf den Kunden gebrandmarkt und dann ist die Amazon-Software so schlau und sagt, hey, bist du André? Klicke auf ja. Bist du nicht André? Klicke auf nein. Das ist zwar ein super toller Kundenservice, weil ich nichts machen musste, aber ich als kleiner Techie und Nerd habe mir echt in die Hose gemacht und gesagt, woher weiß das Gerät das?
Ja, wieder was gelernt, André, wo wir beim Datenschutz sind und gleich wieder Hunderttausende unserer Zuhörer auf dem Plan haben, die da sagen, ja, aber das ist total gruselig. Das ist ja wieder so mein Ding, ne, wo ich sage, so wunderbar, ja, wenn Artificial Intelligence, ja, und wenn die Roboter die Welt übernehmen, dann sollen sie bitte als Diener übernehmen, weil was gibt's denn Besseres, als dass du ein Gerät bekommst, was sagt, hallo André, hier bin ich. Du hast null Einrichtungsprobleme.
Ja,
du hast gar, du musst nichts mehr machen. Überleg mal. Jedes Mal, wenn du, ich meine, das liebe ich ja bei den Produkten mit dem angebissenen Apfel so. Ich nehme das Produkt, ich stecke den Stecker rein, ich packe meine SIM-Karte rein, ich tippe meine meine ID dort ein und mein Passwort und sämtliche Daten werden vom Server darauf gespielt. Ich muss mich um nichts kümmern. Das Ding sieht genauso aus wie das andere Teil vorher, ist halt nur eine Generation neuer. Ja, wenn Amazon jetzt hergeht und sagt, okay, wir haben deinen Datensatz gespeichert. Der ist da sicherlich verschlüsselt bei Amazon. Ich meine, die haben ja Verschlüsselung erfunden, glaube ich. Ja, und schicken dann eben die elektronischen Geräte, die Zugriff auf deinen Amazon-Account brauchen, um zu funktionieren, direkt so zu dir, dass du sie benutzen kannst. Dann helfen die dir natürlich, ja, gleich erstmal eine halbe Stunde Lebenszeit zu sparen. Und wenn die amerikanischen Firmen, die großen, die Big Four, ja, die aktuell da auf dem Markt alles aufräumen, was nur aufzuräumen geht, wenn diese Firmen eins verstanden haben, dann ist es, dass sie nicht Produkte verkaufen und dass sie nicht irgendwie fancy Designs an dich bringen, sondern dass sie Zeit verkaufen. Ja, und da können sich so einige Hersteller und Anbieter in unserem Land und in unseren Gefilden mal eine Scheibe von abschneiden, wenn sie endlich verstehen, dass im 21. Jahrhundert Zeit die am rarsten gesäte Ressource ist und am wertvollsten. Ja, die ist wertvoller als Gold, wertvoller als freaking Bitcoin oder Ripple oder Dogecoin oder was auch immer da gerade irgendwie kryptowährungsmäßig voll durch die Decke schießt und alles in den Schatten stellt. Die Zeit ist das Allerwichtigste. Ja, und wenn Amazon mir eine halbe Stunde Zeit schenkt, Dankeschön.
Ja, nein, also da bin ich völlig bei dir, nur das kannte ich nicht. Ja, ich fand es spooky. Ich habe echt angerufen und habe mich mit den netten Kundenservice. Die haben mich auch super weiter an die Technik verbunden. Nicht wie die Telekom, da kann ich ihnen nicht behelfen. Ja, und aber unabhängig davon, das stimmt. Ich habe das Ding angemacht und es hat nicht 2 Minuten gedauert und ich konnte mein Buch an der gleichen Stelle weiterlesen. Jetzt ist das schön, wenn es bei mir ist. Jetzt lass was mal in der Grauzone, wenn du das Buch kriegst. Und da steht Hallo André. Ja?
Wenn da steht Hallo André, würde ich mir tatsächlich Gedanken machen.
Ja, aber verstehst du, wie ich das meine, ne? Du kannst dann plötzlich Bücher kaufen. Ich meine, die sind natürlich in deinem Account, aber du kannst ja über ein Kindle jetzt auch nicht irgendwie dir einen Sony Plasma Vollbild LCD Schieß mich tot Fernseher für 10.000 Euro nach Hause bestellen. Das ist also jetzt nicht groß gefährlich. Du kannst ein teures Buch kaufen, ja? Ja, und ich kann sagen, mein Kindle ist nicht angekommen. Ja, wer hat da das Buch gekauft? Aber da geht es ja noch. Ja? Aber gut, okay. Ich merke völlig, wir gehen an allen Themen vorbei, die ich hier in meiner Liste habe.
Ich habe schon dreimal versucht, die Überleitung zu machen, wo wir schon beim Datenschutz sind.
Ja, ach so, ja. Thema Datenschutz. Gut, wo du es sagst, ja. Es ist ja jetzt so, dass du bist ja Evernote Certified Consultant und jetzt möchte ich mal deine Meinung wissen und sicherlich auch die Zuhörer. Seit dem 26. Juni ist Evernote EU, US und Swiss-US Privacy Shield zertifiziert, wobei wir vorher einmal kurz erwähnen müssen, für alle, die es nicht wissen, früher gab es das Safe Harbor Abkommen. Da hat ja der junge Mann da geklagt gegen Facebook und dann wurde das ja gekippt. Und dann haben sie still und heimlich das Privacy Shield Abkommen aufgesetzt. Ist im Prinzip das Gleiche, steht nur etwas anders umgeschrieben, mehr Punkt und Kommastrich drin. Ist aber letztendlich eine, mal vereinfacht gesagt, ja, wenn jetzt ein Rechtsanwalt zuhört, der würde mich jetzt steinigen, ist im Prinzip Folgendes. Wenn wir hier in der EU Daten erzeugen, ja, zum Beispiel, ich lade meinen Kontostand mit meinem Kontoauszug in Evernote rein, dann geht der ja über den Teich, ja, auf einen US-Server. Und in diesem Abkommen steht formal drin, dass sich das Unternehmen an diese privaten Datenschutzrechte hält, dass diese Daten eben nicht für andere Zwecke benutzt werden, mal vereinfacht gesagt.
Mhm.
Ja, also dass meine Daten geschützt sind, obwohl sie den Teich verlassen.
Also das ist so ein Credo, was Evernote schon immer hatte. Da haben wir ja auch ganz früher mal in einem unserer Podcasts hast du das die 3 Regeln von des Datenschutzes bei Evernote ja schon mal angesprochen. Die haben sich auch bis heute nicht verändert. Ich habe da in der Vorbereitung hier auf unseren Quertalk auch nochmal auf dem Evernote Blog nachgeschaut. die Evernote-Richtlinien, deine Daten gehören dir, deine Daten sind geschützt, deine Daten sind mobil, die sind auch weiterhin gültig. Ja, jetzt gab es von unserer Seite aus der Community, aus der Certified Consultant Community, insbesondere der europäischen Consultants, sehr, 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 sehr häufig und auch verstärkt Druck in Richtung Evernote. Ja, also wir haben halt sämtliche europäischen Consultants haben sich immer wieder beschwert bei Evernote, dass es für uns hier tatsächlich fast unmöglich ist, mit Unternehmen, die für Consultants interessant sind, und das sind mittlere und große Unternehmen, weil die natürlich auch lukrativ sind für uns, da steckt dann genau die gleiche Arbeit drin wie für ein Winz-Unternehmen, aber viel mehr Umsatz. Ja, und da höre ich natürlich aus der Community immer wieder, ja, das ist doch total schwierig, wenn ihr Consultants immer nur für die Großen arbeitet, weil da viel Kohle drin ist. Und das Thema haben wir aber auch schon x-mal besprochen, dass wir natürlich auch schauen müssen, dass wir unsere vier Gesichter in der Familie ernährt kriegen, dass wir unser Unternehmen refinanzieren, dass wir unsere Investments wieder reinkommen, dass wir wachsen können, dass wir Leute einstellen können. Ich meine, Unternehmer sind Arbeitgeber. Ja, jeder, der da irgendwie auf Einzelunternehmer bleibt, der macht ja halt grundlegend irgendwas falsch. Also du musst ja irgendwie mit den Freelancern arbeiten, musst Leute einstellen, sonst bist du halt selbstständig, aber nicht Unternehmer. So, und so ein selbstständiger
Consultant. Ja, man sollte ja an deinem Unternehmen und nicht in deinem Unternehmen arbeiten, richtig?
Ja, eben. Ja, und wir haben das heute in einem Meeting erst wieder gehabt bei uns hier bei Neckarside, ne, dass wir sagen, okay, wo ist unsere Vision, wo ist unsere Strategie, ja? Wollen wir unsere 6 Projekte, die wir aktuell an den Fingern haben, wollen wir das tatsächlich zu dritt alles alleine machen oder streichen wir einfach 3 davon raus, ja, kümmern uns um 2 richtig, nehmen das nächste im Jahr mit und stellen uns in der Zeit dann aber 3-4 neue Leute ein. Und da musst du halt Abstriche machen. Ja, und dann sage ich halt, ich arbeite lieber mit einem Unternehmen mit 200 Leuten, was mir einen hohen 4-stelligen oder 5-stelligen Betrag zahlen kann, als mit einer Person, der versucht, meinen Preis zu drücken und den Wert nicht erkennt. Ja, ja, und das ist natürlich, ist das ein Reibungspunkt, auch in der Community, ja. Das heißt, das macht es für die Evernote Consultants in Europa doppelt schwer. Ja, weil wir hier in Europa diese billig Geschichte immer haben. Ja, wenn ich den gleichen Kostenvoranschlag in Amerika oder in Australien mache, da beschwert sich niemand. Die denken sich alle, was ist der so billig? Ja, da kriege ich den Job meistens nicht, weil ich zu billig bin. Aber von unserer Seite gab es da sehr, sehr viel Druck und wir haben uns sehr, sehr häufig beschwert, haben da auch, als wir jetzt in Berlin waren, nochmal mit dem Josh drüber gesprochen in diesem Jahr und da gab's immer wieder Bestrebungen, auch aus dem Office in Zürich, ja, dass die natürlich genau die gleiche Schwierigkeit haben. Also Evernote Europa in Zürich hat genau die gleiche Problematik wie jeder einzelne Evernote Consultant, der auf eigene Kosten, auf eigene Kappe Evernote einfach als geiles Tool für Unternehmen nach vorne pushen möchte. Heißt, der Konzern selber hat das Problem, dass er in Europa nicht wirklich Fuß fassen konnte auf Grundlage dieser Datenschutzregelungen. Ja, dass Unternehmen nach ihren Richtlinien eben nicht in Überseedaten Daten speichern durften, nicht weil das Unternehmen in Übersee ist, sondern weil unsere interne europäische Regulierungsbehörde sagt, wenn wir nicht frei auf die Daten zugreifen können, da geht es um Strafverfolgung. In dem Punkt, ja. Das ist der einzige Grund. Das hat nichts mit irgendwas anderes zu tun. Es geht rein um die Strafverfolgung, den Zugriff auf die Daten. Ja. Ja? Und der war nicht gegeben. Auch mit Safe Harbor nicht gegeben. Dass nämlich die europäischen Länder kein Recht hatten, in Amerika einen Antrag zu stellen auf Freigabe der Daten. Ja. Und das ist immer
die absolute Grundrichtlinie,
die ein Unternehmen erfüllen muss. Bitte?
Entschuldigung, wenn ich dich da so ein bisschen rein unterbreche, aber ich möchte da auch ein bisschen Kritik dran üben. Da bin ich leider Gottes auch relativ häufig der Einzige. Es sei denn, jetzt hört noch ein Datenschutzbeauftragter damit zu, unter unseren lieben Zuhörern. Es ist doch so, und du sagtest schon mal im Forecast, Deutschland würde es wahrscheinlich genauso machen, das US-Recht geht immer vor. Das heißt, auch wenn formell ein Unternehmen in den USA sagt, ja, wenn du deine Daten hier rüberschiebst, die kriegt nicht die NSA, nicht das FBI, nicht das CIA, nicht die DEA und schieß mich tot, wie sie alle heißen, ist es doch tatsächlich so, dass im Krisenfall, wenn eben US-Recht vorgeht, ja, die natürlich sagen, hey, Dropbox, gib mir mal eben hier alle Daten, die du da drin hast. Oder wie siehst du das?
Da musst du jetzt was schneiden, weil ich habe nämlich genau deine Ausführungen überhaupt nicht hören können auf meiner Seite. Ich habe immer nur mal US-Recht geht vorgehört. Vielleicht kannst du es nochmal probieren.
Ja, ich schneide nichts. Wir machen One Take. ich habe letztendlich sein, nur ja. gesagt.
Also US-Recht genau, geht ich habe vor welchem Recht?
Genau, das. Wir haben im Forecast darüber gesprochen, dass wenn ich jetzt vertrauliche Daten in die Dropbox lege und es kommt zum Krisenfall oder ich bin plötzlich ein lohnenswertes Ziel bei der für die NSA, dass natürlich das US-Recht immer greift. Und dass sie dann auch zu Dropbox gehen können, hey, der andere ist total interessant, ich möchte mal wissen, was hat er in seiner Dropbox gespeichert, oder? Das ist ja so die Kritik, weil es ja nur formell ist. Wie siehst du das denn? Ja.
Hier kommt nichts an. Was ist da los? Also, du lädst das in die Dropbox, du lädst da irgendwas und wirst dann Ziel der NSA, dann greift natürlich das amerikanische Recht und darf auf deine Daten zugreifen. Ist es die Richtung? Gehe ich da richtig?
Ja. Schön, wenn man so einen Podcast im Blindflug macht, ne? Aber ja, genau das ist es, so im Groben und Ganzen, weil das so US-Recht ja vorgeht. Ich sag's jetzt nicht ein drittes Mal, sonst muss ich's rausschneiden, wirklich.
Ich geh jetzt einfach mal blind dahin. Also Fakt ist folgendes, mit dem US-EU-Shield ist es jetzt tatsächlich den europäischen Behörden möglich, diese Daten abzugreifen für den Fall, dass du halt rechtlich verfolgt wirst, ja, strafrechtlich verfolgt wirst, weil da musst du brauchst ja einen Beschluss, ja, und der muss von einem Gericht kommen. Das ist genauso, wie du niemanden von der Polizei in deine Wohnung reinlassen musst, solange der nicht ein Zettelchen in der Hand hat, ja. Und sagt, hier, Richter so und so hat gesagt, ich darf. Und das ist genau das Gleiche mit deinen Daten. Das heißt also, wenn dein Unternehmen, ob das jetzt also in dem Fall ist Steuerhinterziehung natürlich auch eine Straftat, also von der Strafverfolgungsbehörde ins Visier genommen wird und dort eben alles aufdecken muss, dann haben es die deutschen Behörden jetzt natürlich viel einfacher in Amerika, diese Daten abzurufen. Früher war das mit ewigen Anträgen und das ist, jeder kennt diese Asterix und Obelix erobern Rom-Folge. Wir brauchen den Passierschein A, um den roten Brief zu bekommen, der uns Passierschein B bringt. Genau die Nummer war das vorher. Das ist also als europäische Behörde fast unmöglich gemacht wurde, auf Daten zuzugreifen für den Fall, dass du eine Strafverfolgung einleiten musst oder halt eine Anzeige nachgehen musst. Das Ding ist tatsächlich jetzt einfacher. Und dadurch, dass diese Behörden das eben dürfen, kommt im gleichen Zug für die Unternehmen in unserer Europäischen Union jetzt halt dieser vereinfachende Faktor hinzu, dass es für sie tatsächlich nicht mehr unmöglich ist, diese Software Evernote zu nutzen, weil es dieses Abkommen gibt. Ja, heißt, wir haben jetzt ein stärkeres Argument zu sagen, der Datenschutz ist genauso gegeben wie hier. Ja, die Knotenpunkte sind überall auf der Welt, die Angriffspunkte, das weiß jeder. Ja, der Router, der bei dir zu Hause steht, der Router, der hier im Unternehmen steht, die Knotenstelle im Keller unten, da hast du keine Idee. Also du weißt nicht, wer da unten in den Keller geht und ein Kabel anzapft. Ja, du weißt nicht, wo welcher Geheimdienst einen Switch eingebaut hat, um das Signal zu splitten. Ja, du kannst es halt nicht ausschließen. Das heißt also, nur weil du jetzt Evernote nutzen darfst als Unternehmer, musst du dir trotzdem Gedanken machen, was du da reinpackst und was deine Leute da reinpacken. Ja, klar. Packen die da sensible Kundendaten rein? Packen die da deine gesamte Buchhaltung rein? Packen die da Arbeitsverträge rein, die dann in dem Fall immer noch gegen das Datenschutzrecht verstoßen würden, wenn sie dort als Plaintext drin sind oder sichtbar drin sind, weil das personenbezogene Daten sind, die deine Mitarbeiter angehen und die sind besonders schützenswert? Ja, da ändert sich nichts. Richtig. Also auf Grundlage unseres deutschen Datenschutz, unserer deutschen Datenschutzrichtlinien, da ändert sich nichts. Ja, es ist einfach nur, du hast eine andere Möglichkeit, du hast eine neue Möglichkeit, diesen Service trotzdem zu nutzen, musst dir trotzdem Gedanken machen, welche Daten lege ich da verschlüsselt rein, welche Daten lege ich unverschlüsselt rein und welche lege ich da gar nicht rein. Ja, also genau das Thema, was wir eigentlich im papierlosen Büro und digital immer haben, mach dir einen Kopf. Lieber eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden mehr, vielleicht auch eine Woche, ja, bevor du da wahllos alles reinballerst, nur weil du es jetzt darfst, ja, sozusagen. Ist wahrscheinlich auch, wenn man vom Bottom-up-Modell hergeht und sagt, hey, Arbeitgeber, ist mir egal, was du mir sagst, ja, ich kann jetzt Evernote nutzen und das macht mir meine Tagesarbeit einfacher. Aufpassen, ja, kann dein Arbeitgeber trotzdem sagen, so, das gehört nicht in unsere Compliance-Richtlinien. Lieber Arbeitnehmer, hier ist meine Abmahnung. Da kannst du ziemlich bös in die Nesseln fallen, ja. Also auch wir hier bei Point und bei Neckerside, wir sprechen immer miteinander ab, wo passt irgendwas hin? Darf ich hier meine Daten da reinlegen? Was darf ich da reinlegen? Ist die Menge an Vereinfachung, die mir so ein Tool bringt, mit einer gewissen Offenheit vereinbar? Ja, das sind immer Sachen. Also ich finde, schön und gut, es ist ein interessanter Schritt, aber es ist nicht das, was die Evernote Certified Consultants aus Europa wollten. Die Evernote Certified Consultants haben gesagt, und zwar egal, wo wir herkommen, war immer in Anfrage, ob man die Server nicht nach Österreich oder Deutschland stellen kann. Aus allen europäischen Ländern. Weil es dann immer am einfachsten ist. Also weil auch für die Holländer, für die Italiener, für die Spanier, für die Polen, der deutsche Datenschutz das Problem ist. Weil jede Firma, mit denen die arbeiten, die haben Kontakte dort und dorthin. Ja, und wir sind halt irgendwie ja nicht nur das wirtschaftsstärkste Land, sondern halt irgendwie auch das einflussreichste Land in Europa, wo halt bestimmte Regularien das Miteinander auf dem digitalen Sektor extrem schwierig machen. Ja, einfach weil wir viele Sachen nicht dürfen, die unsere Nachbarländer dürfen. In dem Fall war halt tatsächlich aus der europäischen Riege der Certified Consultants angefragt, ob man Österreich und Deutschland nicht als Serverstandort in Erwägung ziehen könnte. Den Schritt haben sie jetzt nicht gehen können. Ja, wir sind natürlich immer noch gute Hoffnung, weil das immer noch diskutiert wird. Und
ja, da muss ich mal einen kleinen Einwurf bringen. Das Problem hat ja auch schon Microsoft gehabt und die haben die Telekom als Treuhänder genommen.
Ja, aber ich würde der Telekom jetzt auch nicht weiter trauen als der NSA.
Ja, gut. Okay. Das steht natürlich wieder auf dem anderen Blatt. Das stimmt schon.
Also ich möchte nur mal an die ISDN-Telefone von 1991 erinnern.
Ja, und was kommt dabei rum?
Da kam alles bei rum. Und zwar, dass jedes einzelne Telefonat nachvollzogen werden konnte, aufgenommen wurde und von jedem 13-Jährigen in der Garage mit einem bisschen Wissen von Computer und Internet abgerufen werden konnte. Da waren alle Leitungen offen damals. Das war ein Riesenskandal. Wow. Da gab es, ich glaube, ein, zwei Hacker aus dem Chaos Computer Club, die das aufgedeckt haben, dass die ISDN-Schnittstellen komplett offen sind, also alle Türen offen gelassen haben. Und denen wurde sehr, sehr viel Geld bezahlt, dass sie diese Lücken schließen, statt damit öffentlich zu gehen und diese Informationen an nicht so nette Menschen zu verkaufen. War eine Riesennummer. Kann jeder auf Wikipedia nachlesen. ISDN-Telefone komplett offen in den 90ern. Und ich meine, nur weil ich einem deutschen Telekommunikationsanbieter mit einem Quasi-Monopol erlaube, die Daten für mich zu speichern, heißt es noch längst nicht, dass die Telekom, das ist eine vage Behauptung, eine Vermutung, ist eine Fantasie, ja, beruht auf nicht allzu sehr, ich weiß da nichts. Ich will jetzt auch nicht, dass die Telekom uns da irgendwie ans Bein pisst, aber wer sagt mir, dass da die Daten nicht einfach durchlaufen? Ja, also wer sagt mir, dass nicht irgendeine Frontfirma nur als ein Tor in die USA ist? Ja, die Daten laufen in den Server rein und was läuft aus dem Server in den Microsoft-Server? Also viele Cloud-Dienste funktionieren genau an dem Punkt, wo sie gespeichert werden. Und das ist bei Evernote der Fall und die machen da keinen Hehl draus. Die gehen nicht her und sagen, wir nehmen uns jetzt Vodafone und lassen Vodafone das Datencenter in Deutschland betreiben, wo die Evernote-Daten gehostet werden, weil das nicht funktioniert. Ja, weil dahinter eine Machine Learning Intelligenz sitzt, weil da Algorithmen gebaut werden, deshalb sind sie zu Google umgezogen, und das muss auf dieser Serverfarm passieren, wo auch dieses Machine Learning erforscht wird. Ja, ansonsten funktioniert es nicht. Klar, du kannst es nicht einfach kopieren. Ja, also ich meine, die haben da Petabytes an Daten rüber kopiert über einen Zeitraum von, ich glaube, 6 Monaten, haben sie sämtliche Evernote-Daten umgezogen, ohne größere Ausfälle, was halt eine Riesenleistung ist. Und müssen halt in diesem Datencenter bei Google, wo sie dieses Machine Learning aktuell in das System integrieren wollen, da müssen sie arbeiten. Das kann nicht so zersplittet sein, wie sich manche Leute das wünschen. Das hatten wir in einem unserer letzten Meetings halt mit dem Joshua und der Charlotte halt auch schon besprochen. Da gab's einen Vortrag vom Produktentwicklungsteam von Evernote, die uns da mal ganz genau erklärt haben, wo eigentlich die Schwierigkeiten sind, ja, warum Evernote aktuell nicht auf europäische Server umziehen kann. Und der Lars Bobach hatte den Manuel Marquina von Evernote kürzlich im Gespräch auf seinem Podcast. Also da ganz gerne mal rübergehen. Die sind wirklich tief in die Materie Evernote Datensicherheit, Umzug in europäische Server und so weiter gegangen. Da gibt's halt vieles, was die Firma aktuell gar nicht benennen kann, weil sie selber in Verhandlungen ist. Und natürlich lassen die sich auch nicht gerne in die Karten gucken. Ja, das ist ganz klar.
Logisch. Enrico, also ich muss dich mal unterbrechen,
weil wir schon bei für den Zuhörer ist halt eine schöne Sache, ja, dass wir jetzt tatsächlich als Unternehmen die quasi Erlaubnis haben, den Dienst auch zu nutzen, also da auf der sicheren Seite sind. Allerdings vernichtet es nicht die Hürde, die wir haben in den Köpfen.
Okay, vielen, vielen Dank. Ja, ich habe dich nur unterbrochen, weil wir jetzt schon tatsächlich, ich glaube, das ist unsere längste Episode, bei 55 Minuten sind. Und deswegen möchte ich jetzt langsam zum Abschluss kommen. Wir haben auch viele Themen jetzt völlig rausgelassen, aber dann können wir eben nochmal einen Quertalk machen. Ja, also uns wird es ja nie langweilig. Zum guten Abschluss, Enrico, möchte ich noch einmal allen Zuhörern mitteilen. Erstmal vielen Dank, dass ihr jetzt die 55 Minuten mit uns beiden gemeinsam durchgehalten habt, eben im Quertalk. Und ich möchte nochmal erwähnen, dass wir jetzt das Line-Up für die PPC 03 am 9.06.2018 in Berlin fertig haben. Die Webseite ist aktualisiert. Bis Mitte August habe ich von allen Key-Speakern und Workshop-Gebern eben die Kurzbeschreibung und das Thema angefordert, sodass die Webseite komplettiert ist. Wir hatten ja eine ganze Zeit lang zum Start nur die Gesichter da gehabt, um einfach zu sagen, hier mit den Leuten sprechen wir gerade und jetzt könnt ihr live sehen, wer ist dabei und worüber wird er sprechen. Und daraufhin kann man dann noch besser entscheiden, klar, verdammt, natürlich bin ich dabei. Oder?
Aber natürlich bin ich dabei. Also auch du, lieber Zuhörer, musst natürlich unbedingt dabei sein, weil das Line-Up im nächsten Jahr ist das beste Line-Up, was wir seit Gründung der Paperless Pioneers auffahren können. Und weißt du was, André, ich liebe solche Aussagen. Ja, das macht Tim Cook seit Steve Jobs, seit Steve Jobs Apple übernommen hat, ist das dieser eine Satz, der immer wahr ist. Wir haben das beste iPhone aller Zeiten. Wir haben das beste Line-Up bei den Pioneers. Das
Line-Up aller. Ja, und damit schließen wir ab und ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Enrico, ich bedanke mich auch, lieber Zuhörer, für deine Zeit. Und wenn dir dieser Quertalk mit einem der zahlreichen Themen gefallen hat, wo du zu etwas sagen möchtest, dann freuen wir uns natürlich über eine Nachricht im Community-Chat, eine E-Mail oder wie zum Beispiel Thomas, der schon seit einigen Kommentaren fleißig immer kommentiert im Blog, sodass auch andere sich daran beteiligen können. Wir freuen uns über jeden Kanal, wo etwas reinkommt, weil das zeigt uns, in welche Richtung wir gehen und ob wir die richtige Richtung gehen. Also vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Enrico, ich würde mal sagen, wir beide sind raus.